Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Es war ein ambitionierter Auftritt, den Ursula von der Leyen heute hingelegt hat. Das sehen inzwischen viele Beobachter so. Die große Frage, die gleich beantwortet werden wird, wird es reichen? Die Abstimmung in Brüssel hat noch nicht begonnen, aber man liegt sozusagen in den ersten Zügen. Wir werden sie auch in dieser Sendung vermutlich nicht beantworten können. Die spannende Frage, wird sie die Mehrheit der 747 Parlamentarier bekommen? Vieles deutet im Moment darauf hin, aber bitte, das ist noch Spekulation und natürlich werden wir die Sendung mit diesem Thema beginnen. Dann haben wir unter anderem das Folgende noch für Sie. Umstritten der Gasstreit zwischen Zypern und der Türkei. Die Deutschen liefern allerdings massiv Waffen in die Türkei. Die Bankiers stehen vor Gericht in Bonn für Cum-Ex-Geschäfte, Milliardengeschäfte zulasten des Staates. Dann gibt es erneut einen Angriff auf einen Oberbürgermeister und darüber gilt es zu berichten. Die Rassismusdebatte in den Vereinigten Staaten läuft auch weiter. Darüber werden wir Sie informieren. Wir beginnen aber natürlich in Straßburg. Für Ursula von der Leyen war es die Rede, möglicherweise die Rede ihres Lebens. Die musste sie halten, denn es war viel Skepsis in Straßburg und in Brüssel. Und das musste sie heute aufarbeiten. Ob sie das geschafft hat, Paul Vorreiter hat zugehört.
Gefasst, mit fokussiertem Blick und mit den Unterarmen gestikulierend. So gab sich von der Leyen vor dem Europaparlament, als sie unter anderem den europäischen Weg beschwor, der sich unterscheide von autoritären und protektionistischen Lösungen. In diesem Geiste wolle sie ihr Programm gestalten und als drängendstes Problem benannte von der Leyen den Klimawandel.
Our most pressing challenge is keeping our planet healthy. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world.
Das bisherige Ziel, die Treibhausgase bis 2030 um 40% zu senken, gehe der CDU-Politikerin nicht weit genug. Sie möchte sich für 50, wenn nicht gar 55% stark machen. Ein Angebot an die grüne Fraktion, die ihr während der Anhörung in der Fraktion noch vorwarf, die Ziele des Parlaments zu unterbieten. Die CDU-Politikerin will außerdem die Kapitalmarktunion vollenden und versprach eine angemessene Besteuerung von großen Tech-Firmen. Sie unterstrich die Notwendigkeit eines Mindestlohnes in jedem Mitgliedstaat. Und sie versprach, in einer Angelegenheit sehr hartnäckig gegenüber den Mitgliedstaaten aufzutreten, wenn es darum geht, die Kommission mit 50% Frauen zu besetzen.
We represent half of our population. We want our fair share.
Von der Leyen reagierte in ihrer Rede auch auf Vorwürfe, es mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu lax zu nehmen, um damit die Unterstützung der rechten Parteien für ihre Wahl zu gewinnen.
This is why there can't be no compromise when it comes to respecting the rule of law. There never will be.
Die Kandidatin versprach, einen zusätzlichen Rechtsstaatsmechanismus einzuführen. Mit Blick auf die festgefahrene Migrations- und Asylpolitik in der EU will die CDU-Politikerin einen neuen Anlauf bei der Reform der Dublin-Regeln vornehmen, die personelle Aufstockung der Frontex-Grenzschutzbehörde vor 2027 durchsetzen. Und mit Blick auf den Brexit zeigte sich von der Leyen offen, das Austrittsdatum zu verlängern, sollte es einen guten Grund dafür geben. Das Europaparlament hatte sich in den letzten Wochen verärgert über den Umgang mit dem Spitzenkandidatenprozess gezeigt. Als Angebot an die Abgeordneten versprach von der Leyen, das Thema transnationale Listen auf die Agenda zu setzen, zudem ein Initiativrecht für das EU-Parlament. Ob diese Aussagen reichen werden, um Skeptiker in den Reihen der Sozialdemokraten zu überzeugen, die Europa-SPD möchte geschlossen gegen von der Leyen stimmen. Philipp Lamberts von den Grünen attestierte der CDU-Politikerin Fortschritte im Auftritt im Vergleich zur Anhörung in der Fraktion, nach der sich die Grünen entschlossen hatten, gegen von der Leyen zu stimmen. Keine Pluspunkte dagegen bei Martin Schürde waren von den Linken.
Ob Sie nun von einer europäischen Armee oder von einer Armee der Europäer sprechen, das ist für mich Wortklauberei an der Stelle, weil das Ziel ist doch ganz klar. Das Ergebnis ist eine Aufrüstung der Europäischen Union und eine Militarisierung der Außenpolitik. Und das lehnen wir als Linksfraktion im Europäischen Parlament entschieden ab.
Jörg Meuthen von der AfD beschrieb von der Leyen als untauglich für den Job und verwies dabei auf ihre Arbeit als Verteidigungsministerin in Deutschland.
Sie haben unsere Truppe kaputt gespart. Sie ist heute miserabel wie nie ausgestattet und praktisch nicht verteidigungsfähig. Es wird ein großes Aufatmen in der Bundeswehr geben, wenn Sie morgen ungeachtet des Ausgangs des heutigen Tages ihr Amt als Verteidigungsministerin niederlegen.
Von der Brexit-Partei meldete sich Nigel Farage zu Wort und spielte auf frühere Äußerungen von der Leyen an, als sie sich für die Idee eines europäischen Bundesstaates stark machte.
She wants to build a centralized, undemocratic, updated form of communism that will render nation-state parliaments
In Richtung der britischen Abgeordneten bekräftigte von der Leyen darauf,
wie intensiv wir in der Zukunft auch mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Aber Mr. Farage, reden wie die Ihre, auf die können wir weiß Gott verzichten.
Von der Leyen könnte heute Abend auch mit den Stimmen von weiter rechts der Mitte ins Amt gewählt werden. Zum Ende ihrer Antwortrunde der Versuch einer Abgrenzung.
Ich kann nur sagen, Herr Meuthen, wenn ich Ihnen zugehört habe, dann bin ich ja geradezu erleichtert, dass ich von Ihnen keine Stimme bekomme. Das ist für mich das absolute Gegenteil von dem, was ich erwarte.
Das war Ursula von der Leyen im Beitrag des Kollegen Paul Vorreiter. Und wir wollen jetzt direkt nach Straßburg schalten. Dort ist mein Kollege Peter Kapern. Erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend nach Köln.
Peter Kapern, fangen wir an. Im Moment auf den Bildern sehe ich Bewegung im Parlament. Das heißt, die Abstimmung hat jetzt gerade in diesen Minuten begonnen?
Ja, vor einigen wenigen Minuten. Ich kann ja auf dem Monitor bei uns im Studio verfolgen, wie die Abgeordneten Schlange stehen vor den Wahlurnen. Vorher sind die Wahlhelfer bestimmt worden per Los. Ja, und das dauert jetzt eine Weile, bis jeder seinen Stimmzettel in die passende Urne nach Alphabet geordnet eingeworfen hat.
Und da brauchst du eine gewisse Zeit zum Auszählen. Insofern werden wir in dieser Sendung garantiert kein Ergebnis bekommen. Lassen Sie uns den Nachmittag oder den Tag nochmal Revue passieren. Die Rede haben wir gerade vom Kollegen weitgehend geschildert bekommen. An Ihnen liegt es jetzt ein bisschen, die Reaktionen einzuordnen. Was im Parlament passiert ist, ist das eine. Und dann hat es ja noch viele Fraktionssitzungen gegeben. Womit fangen wir an? Liberale mit SPD und Sozialdemokraten? Bitte, was wollen Sie als erstes?
Also blicken wir auf die Sozialdemokraten, weil die bis kurz vor Beginn der Abstimmung getagt haben. Und die Information, die ich erhalten habe nach der Sitzung, ist, dass dort mit 50 bis 60 Gegenstimmen gegen Ursula von der Leyen zu rechnen ist. Vor dem Hintergrund, dass die deutschen Sozialdemokraten geschworen haben, nicht für Ursula von der Leyen zu stimmen und sie 16 Stimmen auf die Waagschale bringen, gibt es also auch noch einige andere Sozialdemokraten, die das so halten wollen. Aber die Sozialdemokraten insgesamt haben etwas über 150 Abgeordnete im Europaparlament. Das heißt, Ursula von der Leyen kann im Umkehrschluss mit 90 bis 100 Stimmen von den Sozialdemokraten rechnen. Das könnte, nach dem, was sich hier heute im Parlament ereignet hat, für die notwendige Mehrheit reichen. Denn Ursula von der Leyen hat sich mit ihrer Rede ganz eindeutig positioniert und die proeuropäischen Fraktionen, wie sie sich nennen, angesprochen. Sie hat den Sozialdemokraten vieles in Aussicht gestellt, was denen gefällt. Arbeitslosenversicherung, Mindestlohn. Sie hat eine Klarstellung getroffen in Sachen Umgang mit Rechtsstaatsverletzungen in Europa. Das haben wir gerade in dem Beitrag von Paul Vorreiter gehört. Das war ein klares Signal an die Liberalen. Und die Liberalen haben dann heute Nachmittag auch eine Probeabstimmung durchgeführt. 108 Abgeordnete haben sie, 103 von denen haben gesagt, dass sie für Ursula von der Leyen stimmen wollen. Und wenn ich da jetzt einen Strich drunter ziehe, dann würde ich sagen, zusammen mit den anderen Stimmen, die sie noch bekommen kann, von Cinque Stelle beispielsweise, könnte es sein, dass Ursula von der Leyen Richtung 400 Stimmen im Europaparlament zieht? Und das würde reichen.
Auf jeden Fall heißt das natürlich, dass auch die eigene Parteienfamilie geschlossen zustimmen wird. Wie schätzen Sie das ein?
Das habe ich jetzt vorausgesetzt.
Genau. Wie schätzen Sie das ein, was da möglicherweise an Unmut ist? Wenn man Herrn Weber da sieht, wie er dann auftritt und auftreten muss, das muss er natürlich so tun, wir beide wissen das, dann fragt man sich, naja, in einer geheimen Abstimmung könnte das anders aussehen. Ich meine, das ist Spekuliererei jetzt. Wie sehen Sie das?
Das ist in der Tat reine Spekulation, aber ich glaube nicht, dass aus der EVP eine relevante Zahl von Gegenstimmen kommen wird. Damit würde sich die Fraktion doch selbst ins Knie schießen, zumal ihr Spitzenkandidat, der ja das Mandat des Spitzenkandidaten zurückgegeben hat, sich so vehement für die Wahl von Ursula von der Leyen eingesetzt hat.
Kommen wir noch auf die Grünen. Die Grünen bleiben bei ihrem Nein. Wie stehen die da?
Naja, die sind, wie soll ich das sagen, vereint mit der Salvini-Truppe, der auch der AfD-Vorsitzende Meuthen angehört, in ihrem Nein zu Ursula von der Leyen. Sie haben das heute nochmal erklärt und haben gesagt, ja, auch wenn sie auch auf uns zugegangen ist mit ihrer Rede und deutliche Veränderungen an der Klimapolitik der Europäischen Union angekündigt hat, dann reicht uns das einfach nicht. Es reicht nicht und deswegen sagen wir Nein. Damit stehen sie jetzt da, so wie die deutschen Sozialdemokraten. Ein wenig isoliert. Interessant ist auch noch, wenn ich das noch anfügen darf, bitte. In den vergangenen Tagen war gemutmaßt worden, Ursula von der Leyen könnte es darauf anlegen, von der EKR-Fraktion, also den Rechtsnationalisten, in deren Zentrum die polnische Peace-Partei steht, Unterstützung zu bekommen, ihre klare Positionierung heute für ein integrationsfreundliches Europa und für die Rechtsstaatlichkeit in Europa hat viele EKR-Abgeordnete heute noch umschwenken lassen. Da kommt jetzt viel Widerstand. Wie sich die polnische Peace-Partei verhält im Europaparlament, die 26 Abgeordnete in die Waagschale bringt, das weiß ich nicht. Aber die Tschechen beispielsweise, die haben schon klipp und klar gesagt, Ursula von der Leyen kann jetzt mit unseren Stimmen nicht mehr rechnen. Aber gleichwohl, und das würde ja einen für eine gelungene Taktik Ursula von der Leyen sprechen, gleichwohl scheint sie hier vor einer Mehrheit zu stehen.
Zum Schluss noch ganz kurz eine Personalie. Herr Selmayr, der deutsche Generalsekretär, hat gestern, Sie hatten es als erster, seinen Rücktritt angekündigt. Das ist natürlich ein Teil der Absprache gewesen, oder?
Naja, es war, erstens wäre es unmöglich, dass zwei Deutsche an der Spitze der Kommission stehen. Einer musste den Platz räumen, das wird dann Martin Selmayr sein. Außerdem wäre es eine Bürde für Ursula von der Leyen gewesen, weil Martin Selmayr dem einerseits extrem hohe Kompetenz und Fähigkeiten zugesprochen werden, weil der eben auch kritisiert wird für die Art und Weise, wie er dort Politik macht und seine Macht ausübt.
Das war Peter Kapern mit ersten Informationen und Einschätzungen live aus Straßburg aus der Sitzung. Wir bleiben noch bei einer der Personalentscheidungen, die es schon gegeben hat. Der Spanier Borrell soll EU-Außenbeauftragter werden. Das scheint ein interessanter Mann zu sein und interessant wird jetzt in Anführungsstriche gesetzt. Sarah Schröer-Lopez.
Josep Borrell ist bekannt für seine mangelnde Geduld und auch für ein bisschen Unverschämtheit, wenn er seine Nerven verliert.
Das schreibt die spanische Zeitung El Mundo und fasst damit den Nerv vieler Kritiker zusammen. Aber wer ist Josep Borrell eigentlich? Der Politiker der spanischen sozialdemokratischen Partei PSOE ist aktuell Außenminister Spaniens. Bekannt ist er auch, weil er sich stark gegen die Unabhängigkeit Kataloniens einsetzt. Borrell ist 72 Jahre alt und hat viel Erfahrung in der Politik. In der EU ist er kein Unbekannter, denn von 2004 bis 2007 war er Präsident des EU-Parlaments. Aber in die EU soll Borrell eben nicht mehr, wenn es nach Borrells wohl größtem Kritiker Ben Emmerson geht. Der britische Anwalt postet fast täglich auf Twitter, warum Borrell in seinen Augen die falsche Wahl ist.
Borrell fehlt das notwendige Urteilsvermögen, die Sensibilität und das Timing, um die diplomatische und außenpolitische Führung der EU zu übernehmen. Er hat keine der erforderlichen Qualitäten.
Als ein Argument wird in diesen Tagen immer wieder auf ein Video hingewiesen. Es zeigt Borrell im Interview mit der Deutschen Welle und als der Journalist unbequeme Fragen stellt, bricht der Spanier das Interview vorerst ab. Josep Borrell ist ein Mann, der sagt, was er denkt. Anders als die aktuelle Außenbeauftragte Federica Mogherini sieht er das Amt des Außenbeauftragten nicht hauptsächlich als einen diplomatischen Posten. Borrell würde aktiver in der Außenpolitik mitmischen. Und das sehr direkt. Konflikte sind eigentlich schon programmiert, sagt der spanische Politikwissenschaftler Ignacio Molina.
Es kann sein, dass er eine Auseinandersetzung mit der zukünftigen Kommissionspräsidentin haben wird, etwa zu Kompetenzen, weil Borrell auch Einfluss auf die Wirtschaftspolitik und die Migrationspolitik haben will. Und es kann auch gut sein, dass er Konflikte mit Mitgliedsländern haben wird.
Russland hatte Borrell zuletzt als Feind bezeichnet und US-Präsident Donald Trump wegen seiner Venezuela-Politik als Cowboy. Umstritten ist auch Borrells Interpretation der US-Geschichte vor spanischen Studenten im Jahr 2018.
Sie haben Unabhängigkeit praktisch ohne Geschichte erreicht. Alles, was sie tun mussten, war, 4 Ureinwohner zu töten. Abgesehen davon war es sehr einfach.
Gerade diese Direktheit Borrells wird aber auch positiv bewertet. Der Politikwissenschaftler Louis Simon meint, so ein Charakter kann die EU auch voranbringen.
Nicht zuletzt, weil die EU schon die Schwäche hat, sich eben nicht klar zu äußern. Ich denke, eine starke Persönlichkeit als Außenbeauftragten zu haben, kann erfrischend sein. Vor allem, weil die Welt immer wettbewerbsorientierter wird.
2012 musste Borrell als Präsident eines Hochschulinstituts zurücktreten, weil er eine mit 300.000 Euro dotierte Stelle nicht offengelegt hatte. So ein Fauxpas verzeihen ihm die Regierungschefs aber gerne, meint EU-Experte Josef Janning.
Borrell ist ein Politiker alten Typs und dort hat diese Form der Vorteilsnutzung eine gewisse Tradition. Für die Staats- und Regierungschefs ist wichtig, dass Borrell in einem Regierungsamt ist, dass seine Regierung seine Nominierung unterstützt. Das sind sozusagen die ungeschriebenen Regeln in diesem Kreis der Regierungschefs.
Das war der Bericht von Sarah Schröer-Lopez. Wir bleiben noch mal bei der Europäischen Union. Die hat im Gasstreit um Zypern jetzt Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Die Türkei lässt sich davon allerdings wenig beeindrucken. Und auf der anderen Seite ist dann heute in Berlin bekannt geworden, wie viele Waffen die Deutschen an eben diese Türkei liefern, trotz aller Sanktionen. Matthias von Lieben.
Es sind Zahlen, die Sevim Dadelen wütend machen. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres hat die Türkei Kriegswaffen für rund 184 Millionen Euro aus Deutschland erhalten und ist damit wichtigstes Empfängerland unter den NATO-Partnern. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der abrüstungspolitischen Sprecherin der linken Fraktion im Bundestag hervor. Laut Informationen der deutschen Presseagentur handelt es sich bei den Rüstungsgütern ausschließlich um Ware für den maritimen Bereich. Konkret Bauteile für 6 U-Boote, die in der Türkei gebaut werden. Genehmigt wurde die Lieferung bereits 2009. Abgesichert hatte sie die Bundesregierung mit einer sogenannten Hermes-Bürgschaft in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Sevim Dadelen.
Dass die Bundesregierung jetzt trotz der aktuellen türkischen Aggressionspolitik im östlichen Mittelmeer gegenüber dem EU-Mitglied Zypern diese Kriegswaffen tatsächlich dann auch ausliefern lässt, halte ich für in hohem Grade unverantwortlich.
So Dadelen gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Seit der Entdeckung großer Erdgasvorkommen vor der zyprischen Küste kommt es zu Konflikten um den Zugang zu den Ressourcen zwischen Zypern, der Türkei und der EU. Ein von Kriegsschiffen eskortiertes Schiff aus der Türkei bohrt derzeit an der Ostküste Zyperns nach Erdgas und will mit einem zweiten Schiff auch den griechischen Teil der Insel im Südwesten ansteuern. Damit würde die Türkei, so der Vorwurf der EU, den europäischen Wirtschaftsraum verletzen. Daher hatten die EU-Außenminister gestern bei ihrem Treffen in Brüssel einen Beschluss gefasst. So sollen unter anderem EU-Gelder für die Türkei gekürzt, die Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen eingestellt und Kreditvergaben der Europäischen Investitionsbank auf den Prüfstand gestellt werden. Michael Roth, Staatssekretär im Auswärtigen Amt und dort zuständig für Europafragen, hatte nach dem Treffen klargemacht:
Die Provokationen der Türkei sind für uns alle inakzeptabel und wir stehen hier auf der Seite Zyperns. Wir haben jetzt eine entsprechend ausgewogene Sprache gefunden, die uns alle Optionen offen hält, selbstverständlich auch die von Sanktionen.
Linken-Politikerin Dadelen findet das widersprüchlich.
Und da halte ich es für eine pure Heuchelei, wenn die Bundesregierung zwar die Solidarität mit Zypern beschwört auf EU-Ebene, aber gleichzeitig die Mittel für die Aggressionen der türkischen Regierung gegenüber Zypern an die Hand legt.
Seit dem gescheiterten Militärputsch von 2016 in der Türkei werden die sogenannten Hermes-Bürgschaften zwar nicht mehr erteilt, bereits genehmigte Rüstungsexporte in die Türkei gehen aber weiter ganz normal über die Bühne. So machten auch im vergangenen Jahr Lieferungen an die Türkei mit knapp 240 Millionen Euro rund ein Drittel aller deutschen Exporte aus, in den ersten 4 Monaten dieses Jahres sogar fast 2/3. Wie im Juni bereits aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des grünen Abgeordneten Omid Nuripur hervorging, hat sich im ersten Halbjahr 2019 auch das Gesamtvolumen der neuen Exportgenehmigungen der Bundesregierung für die Türkei im Vergleich zum Gesamtjahr 2018 fast verdoppelt. So wurden bis Anfang Juni 139 Einzelanträge genehmigt. Gesamtwert rund 23 Millionen Euro.
Wir brauchen einen umfassenden Rüstungsexportstopp, das heißt sowohl für Genehmigungen als auch die tatsächliche Ausführung von bereits genehmigten Waffenlieferungen.
So Sevim Dadelen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums teilte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio auf Anfrage mit, dass die Bundesregierung zu Einzelfällen derzeit keine weitere Auskunft geben kann. Sie verwies jedoch auf die restriktive Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung, die nach sorgfältiger Prüfung und unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen gestaltet wird.
Das war der Bericht von Matthias von Lieben. Bei den sogenannten Cum-Ex-Geschäften zulasten der Staatskasse geht es um Tricksereien, um Dividenden und Steuerrückerstattungen, die dann gleich mehrfach erfolgt sind. Das ist aufgeflogen, das Ganze, und in der Tat, die Staatsanwaltschaft klagt nun an. Heute hat die zuständige Strafkammer in Bonn gesagt, wir klagen an, der Prozess beginnt. Einzelheiten dazu von Jochen Hilgers.
Das Landgericht Bonn bestätigte am Nachmittag offiziell die Zulassung der Klage bei der 12. Wirtschaftsstrafkammer. Die betroffenen 41 und 38 Jahre alten Briten wurden demnach bereits über die offizielle Verfahrenseröffnung informiert. Ihnen wird besonders schwere Steuerhinterziehung in mehr als 30 Fällen vorgeworfen, so Tobias Gülich, Sprecher des Bonner Landgerichts.
In diesem Zusammenhang sollen Sie an Geschäften beteiligt gewesen sein, die zu einer Steuerhinterziehung in Höhe von um 440 Millionen Euro geführt haben sollen.
Ab Anfang September müssen die Beschuldigten häufig nach Bonn reisen und dem Prozess beiwohnen. Termine hat die 12. Wirtschaftsstrafkammer zunächst bis Anfang Januar festgelegt.
Die Angeklagten werden sich dem Verfahren freiwillig stellen. Sie werden aus Großbritannien zu dem Verfahren anreisen und dann wird in der Regel 3 Tage die Woche dieses Verfahren verhandelt.
Nach WDR-Informationen handelt es sich bei den beiden Beschuldigten um Kronzeugen der windigen Cum-Ex-Geschäfte. Sie sollen bei der für die Ermittlungen federführenden Staatsanwaltschaft Köln mehrere Tage umfassend ausgesagt und die Ermittlungen dadurch erheblich vorangebracht haben. Seit Jahren ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen Dutzende Manager aus dem In- und Ausland. Das Bonner Landgericht erwartet daher eine wahre Prozessflut.
Das Landgericht Bonn ist auf mögliche weitere Verfahren, Anklagen in diesem Cum-Ex-Komplex gut vorbereitet. Wir haben bereits im letzten Jahr die jetzt zuständige 12. Strafkammer aufgemacht, eröffnet, die sich mit diesem Verfahren beschäftigen wird. Und wir haben eine weitere Strafkammer, die bereitsteht, sollte es zu weiteren Anklagen in diesem Bereich kommen.
Im Kern ging es bei den Cum-Ex-Geschäften darum, bei Aktiengeschäften durch Scheindeals Steuererstattungen im großen Stil zu erschleichen. Den Schaden, der europaweit entstanden ist, schätzen Experten auf rund 55 Milliarden Euro. Vor Gericht wird entscheidend sein, ob diese Cum-Ex-Geschäfte für die Beschuldigten erkennbar illegal waren oder sich diese im rechtlichen Graubereich befanden. Zum Prozessbeginn werden Journalisten aus ganz Deutschland erwartet, außerdem zahlreiche Anwälte, die andere Verdächtige vertreten.
Soweit Jochen Hilgers. Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien wird der Bergbaukonzern jetzt viel Geld zahlen müssen. Ivo Maruschik.
Bei dem Dammbruch Ende Januar sind mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen. Das Rückhaltebecken einer Eisenerzmine war gebrochen. Daraufhin hatte eine Schlammlawine das Werksgelände und Teile der tiefer gelegenen Stadt Brumadinho verschüttet. Jetzt haben sich Brasiliens Justiz und der Bergwerksbetreiber Vale auf die Entschädigungen geeinigt. Der größte Eisenerzförderer der Welt muss jedem, der einen engen Verwandten verloren hat, umgerechnet jeweils 165.000 Euro zahlen. Dazu kommen zunächst 90 Millionen Euro für die Beseitigung der Schäden. In den Wochen nach dem Unglück sind 248 Tote geborgen worden. 22 Menschen gelten nach wie vor als vermisst. Nach wie vor laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen Manager des Vale-Konzerns und gegen Mitarbeiter des TÜV Süd. Das Prüfunternehmen hatte nur 4 Monate vor der Katastrophe bescheinigt, der Damm sei stabil.
Soweit Ivo Maruschik. In den Vereinigten Staaten nimmt die Debatte um Rassismus weiter Fahrt auf. Dass der amerikanische Präsident sich absolut rassistisch verhalten hat, obwohl er selbst das überhaupt nicht so sieht, ist inzwischen nicht mehr umstritten. Auch bei den Republikanern regt sich Widerstand. Julia Kastein.
Donald Trumps Tweets. Rassistisch? Ganz und gar nicht, so der US-Präsident.
Do you think the tweets were racist?
Not at all.
Does it concern you?
Ob es ihn denn gar nicht kümmere, dass viele das anders sehen und er mit seinen Äußerungen nur weiße Nationalisten, zu Deutsch-Rechtsextremisten, ermutige, so die nächste Reporterfrage. Nein, so Trump, denn viele Menschen seien doch genau seiner Meinung. Stattdessen legte der US-Präsident bei einer Veranstaltung im Weißen Haus noch einmal nach. Die 4 demokratischen Abgeordneten hassten die USA mit Leidenschaft. Das merke man unter anderem an ihren anti-israelischen Äußerungen.
These are people that hate our country. They hate it, I think, with a passion. Now, it's possible I'm wrong. The voter will decide.
Und wenn es ihnen hier nicht gefalle, wiederholte Trump seine Verbalattacken vom Wochenende, dann könnten sie ja gehen.
If you're not happy here, you can leave.
Einige Republikaner aber haben mittlerweile Zweifel, ob der Präsident diesmal nicht doch zu weit gegangen ist. Der Kongressabgeordnete Will Hurt ist sich sogar ganz sicher. Der Afroamerikaner vertritt einen Wahlkreis an der mexikanischen Grenze. Die meisten seiner Wähler haben Migrationshintergrund, genau wie die demokratischen Abgeordneten, die Trump so angriff. Entsprechend deutlich Hurts Kritik an Trump bei CNN.
He's obviously said racist things. I think this most recent.
Er hat ganz klar rassistische Sachen gesagt. Sowas gehört sich einfach nicht für einen US-Präsidenten. Sogar Kinder wissen, dass sie sowas nicht sagen dürfen. Auch der Trump-Vertraute und republikanische Senator Lindsey Graham empfahl Trump im Sender Fox News, doch wenigstens rhetorisch ein bisschen abzurüsten.
Knock it down a notch. What we all know.
that AOC and this crowd are a bunch of communists.
Wir wissen doch, dass diese Frauen nur eine Bande von Kommunisten sind. Sie hassen Israel. Sie hassen unser eigenes Land. Da braucht man gar nicht persönlich werden. Es reicht, wenn man über ihre politischen Vorstellungen spricht.
Aim higher. We don't need to know anything about them personally. Talk about their policies.
Doch die allermeisten Republikaner hielten sich auch an Tag 2 der Rassismusdebatte auffällig zurück oder verteidigten Trump. Die Demokraten dagegen sind sich seit den Tweets wieder einig. Keine Rede mehr von innerparteilichen Spannungen über den inhaltlichen Kurs der Partei, Mitte oder links. Stattdessen nutzten die 4 demokratischen Abgeordneten ihre Zeit im Rampenlicht. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz warfen sie Trump vor, mit seiner umstrittenen Einwanderungspolitik gegen Menschenrechte und die Verfassung zu verstoßen. Seine Attacken seien nur ein Ablenkungsmanöver, so die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez aus der New Yorker Bronx. Er weiß nicht, wie er seine Politik verteidigen soll, und deshalb greift er uns persönlich an. Er weiß nicht, wie er erklären soll, dass er an der Grenze Kinder in Käfigen festhalten lässt. Und deshalb sagt er mir, ich soll doch in die Bronx zurückgehen und alles dort besser machen. Und genau deshalb bin ich hier.
And that's what I'm here to do.
Die jungen Frauen forderten erneut, Trump des Amtes zu entheben. Doch ob sie damit überhaupt in ihrer eigenen Partei eine Mehrheit finden, ist weiter fraglich.
Julia Kastein berichtete aus den Vereinigten Staaten. Es ist schon wieder passiert. Schon wieder ist ein Mandatsträger angegriffen worden. Nach den verschiedenen Ereignissen, über die wir leider haben berichten müssen, hat es jetzt den scheidenden Oberbürgermeister von Hockenheim getroffen. Er wurde von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Ninja Degen.
Der Täter hat einfach an der Tür geklingelt bei Hockenheims Oberbürgermeister, der im pfälzischen Böll-Egelheim wohnt. Der Unbekannte fragte, ob er Dieter Gummer sprechen könne, sagt Sandra Giertsch vom Polizeipräsidium Rheinpfalz.
Der Herr Gummer ist daraufhin in den Hof seines Anwesens gegangen und die unbekannte Person trat ebenfalls durch die offenstehende Tür in das Anwesen. Als der Tatverdächtige Herrn Gummer gegenüberstand, hat er ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin der Herr Gummer zu Boden fiel und auch noch mit dem Kopf am Boden aufstieß.
Dabei wurde der 67-Jährige schwer verletzt und hat laut Polizei unter anderem einen Kieferbruch erlitten. Er ist immer noch im Krankenhaus. Der Täter ist geflohen. Vom Angriff auf ihren Oberbürgermeister haben viele Hockenheimer auch heute noch gar nichts mitbekommen.
Das ist ja furchtbar. Ich kann mir gar nicht erklären, warum. So ein netter Mensch. Sehr sympathisch. Totale Sympathieträger. Ich habe gar keine Erklärung, warum jemand sowas macht, sowas Schreckliches.
Im Internet habe ich es gelesen.
Da würde man mal gerne die Hintergründe erfahren oder wissen wollen, ob das dann mit dem Amt zu tun hat, weil man erfährt ja doch immer wieder, dass Bürgermeister oder Stadtoberhäupter Opfer von Gewalt werden. Also ist schon erschreckend. Wenn das dann hier die Region betrifft, ist natürlich heftig. Fehlen mir jetzt die Worte.
Die Stadt selbst hat mit einem Schreiben auf den Angriff auf ihren Rathauschef reagiert.
Mit Schock und Entsetzen haben wir vom Angriff auf Oberbürgermeister Dieter Gummer erfahren. Wir wünschen ihm für die Genesung alles Gute und hoffen, dass es ihm gesundheitlich bald besser geht. Wir verurteilen diesen feigen Angriff auf Dieter Gummer aufs Schärfste.
Die Polizei hat gestern Abend direkt die Fahndung eingeleitet und konnte auch Dieter Gummer befragen, so die Polizeisprecherin.
Er hat uns den Sachverhalt mitgeteilt, konnte aber keinerlei Hinweise zum Täter und zum Motiv des Täters uns geben. Wir haben bisher keine konkreten Spuren, sodass unsere Ermittlungen jetzt in alle Richtungen verlaufen und die Kollegen jetzt die ersten Maßnahmen getroffen haben, wie zum Beispiel Vernehmungen.
Denn außer dem Oberbürgermeister selbst gibt es noch eine Zeugin. Die Polizei sucht aber nach weiteren Zeugen und hat dafür eine Täterbeschreibung herausgegeben.
Wir fahnden auch aktuell noch nach einer männlichen Person. Diese soll circa 40 Jahre alt sein, war etwa 1,65 Meter groß, dunkelhäutig und schlank. Der Mann hatte kurze schwarze Haare, sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Die Person war bekleidet mit einer schwarzen Hose und auffällig eine rote Jacke.
Zu den Hintergründen der Tat oder zum Motiv ist noch nichts bekannt. Auffällig ist aber natürlich, dass diese Attacke kurz vor der Wahl des Nachfolgers von Dieter Gummer passiert. Gummer ist seit 15 Jahren Oberbürgermeister von Hockenheim und geht selbst mit 67 Jahren in den Ruhestand. Am kommenden Sonntag soll sein Nachfolger gewählt werden.
Das war Ninja Degen. Alitalia muss gerettet werden und da muss die Regierung jetzt auf jemanden zurückgreifen, den man kürzlich noch heftig beschimpft hat. Jörg Seiselberg.
Jetzt ist es offiziell. Die Benetton-Familie mit ihrem Infrastrukturunternehmen Atlantia soll den Neustart von Alitalia erfolgreich machen. Die italienische Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato gab als Anteilseigner der Airline gestern Abend bekannt, dass Atlantia sich als Investor an der Nuova Alitalia, der neuen Alitalia, beteiligen wird. Im Konsortium ist außerdem die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta dabei. Weitere Anteile wird Italiens Finanzminister halten. Monatelang war nach einem zusätzlichen Investor gesucht worden. Mit der Benetton-Familie ist er jetzt offensichtlich gefunden. Andere Bewerber wie die kolumbianische Airline Avianca oder der Besitzer des Fußballvereins von Lazio Romolo Tito kommen damit nicht zum Zug.
Das war der Bericht von Jörg Seiselberg. Das waren die Informationen am Abend. Mir bleibt nur noch Ihnen natürlich die weiteren Sendungen hier zu empfehlen. Wir werden Sie so bald wie möglich informieren, wenn es denn in Straßburg ein Ergebnis gibt. Dafür ändern wir auch unser Programm. Mein Name ist Jürgen Zuheide und ich sage bis demnächst und tschüss.